Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Und mein Name ist Wiebke Becker, ich bin von Jung.
Und gegenüber von uns sitzt
Dieter Becken. Der freut sich, dass er da ist.
Wir freuen uns auch sehr, dass Sie heute unser Gast sind, Herr Becken. Herzlich willkommen.
Damit wir Sie als Mensch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir eine Schnellfragerunde vorbereitet, die Sie nicht auf Ihrem Zettel haben.
Okay.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Ah, okay. Wie früh?
6 Uhr.
Okay. Stadion oder Spaziergang?
Stadion.
Was war als Kind Ihr erster Berufswunsch, Herr Becken?
Ich wollte Förster werden.
Ach, spannend.
Und was ist dann daraus geworden?
Jäger.
Tatsächlich, immer noch.
Ich bin tatsächlich Jäger geworden, ja.
Ah, super. Gehen Sie auch noch zur Jagd?
Ja,
sind
natürlich.
Sie noch aktiv?
War letztes Wochenende zur Jagd.
Ja, erfolgreich?
Erfolgreich, ja.
Weidmanns Heil.
Weidmanns Dank.
Bist du auch Jägerin?
Mein Vater ist passionierter Jäger und ich bin damit groß geworden, ja.
Okay.
Ich selber nicht.
Haben Sie einen Hund?
Nein.
Zur Jagd?
Mein Vater ja. Also ich nicht, mein Vater ja. Ich habe den hin und wieder als Leihhund und darf dann mit Günther mal spazieren gehen. Er heißt Günther. Ist ein bayerischer Gebirgsschweißhund.
Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch?
Zurzeit eine Biografie, die geschrieben wird über mich selbst.
Ja.
Und der sie schreibt, hat mir gerade das Pamphlet auf den Tisch gelegt. Und ich bin da jetzt noch ein bisschen zögerlich, weil gerade wahnsinnig viel zu tun ist. Und es sind inzwischen schon 300 Seiten. Ich weiß gar nicht, wann ich damit anfangen soll, aber es muss bald sein, sonst wird es nie fertig.
Wann soll es denn fertig werden?
Ja, es soll so schnell als möglich fertig werden. Er ist ja jetzt mit seinem Skript fertig und ich muss es gegenlesen, aber ich schaffe es so gerade nicht.
Was ist Ihr Lieblingsort in Hamburg?
Mein Lieblingsort in Hamburg? Der Feenteich.
Der Feenteich. Wo ist der? Ich komme nicht aus Hamburg, ich kann das nicht.
Ja, der ist direkt an der Alster, abgehend von der Alster in südlicher Richtung.
Was macht den so besonders, den Ort?
Ja, also ich denke, der hat eine Größenordnung, also ein Teich, den man überschauen kann. Der ist unglaublich grün und wird begrenzt und eingerahmt von wunderschönen Häusern.
Welche Stadt hat Sie zuletzt beeindruckt und warum? Außer Hamburg.
München, denke ich mal, beeindruckt mich sehr, weil ich dort, also ja, ich will mal sagen, dass das fast Dörfliche so ein bisschen hat es ja immer noch und das liebe ich sehr.
Gibt es etwas, das Sie außerhalb Ihrer Arbeit begeistert, aber auch vielleicht kaum jemand weiß?
Naja, also kaum jemand weiß, dass ich Jäger bin, erstens. Und was noch kaum jemand weiß, ist, dass ich ein Kunstsammler bin. Also ich sammle Kunst.
Okay.
Gemälde 19. Jahrhundert, Düsseldorfer Schule. Und niemand weiß, dass ich davon eine ganze Menge dieser Bilder besitze.
Jetzt. Spannend. Haben Sie einen Ratschlag, den Sie oft anderen geben, aber selbst nicht befolgen?
Nein, eigentlich nicht. Also wenn ich Ratschläge vergebe, dann mache ich das auch selbst, sonst lasse ich es lieber.
Dann sind die erprobt. Sie haben mit einer Maurerlehre und einem Architekturstudium in Hamburg begonnen und auch in Hannover. Wir haben diese Erfahrung, Ihren späteren Stil als Investor oder auch als Entwickler, wie haben die Sie geprägt?
Ja, ich erweitere das kurz. Also Maurer stimmt, Architektur stimmt auch. Dann habe ich Ingenieurwissenschaften an der Technischen Universität in Hannover studiert. Und was ich aus dieser Zeit gelernt habe, ist hauptsächlich das, dass ich eher ein umfangreiches Verständnis dafür habe, wie man Projekte entwickelt, wie man sie baut. Also ich weiß, was ein Maurer oder ein Handwerker auf der Baustelle leisten kann und auch, was ich von ihm erwarten kann. Das Gleiche gilt für die Architektur und für die Statik, also Ingenieurwissenschaftler. Also ich bilde mir ein, dass ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, dass ich Architektur gut beurteilen kann. Dass ich glaube zu wissen, was gut und was schlechte Architektur ist. Und ich glaube auch zu wissen, was ich einem Statiker zumuten kann, was er also berechnen kann und was auch machbar ist. Das ist oft das größte Problem.
Welches Studium ist mehr hängen geblieben oder hat Sie mehr berührt, sag ich mal, der Architektur oder des Ingenieurs?
Eindeutig die Zeit als Maurer. eindeutig, also handwerklich tätig gewesen zu sein und zu schauen, was man dort erreicht hat. Ich habe ja nicht nur die Maurerlehre gemacht, ich habe ja auch noch 2 Jahre als Geselle auf dem Bau gearbeitet. In dieser Zeit übrigens meine Hochschulreife nachgeholt, also Abitur nachgeholt, abends nach der Arbeit. Das hat mich schon sehr berührt. Und dann die Architektur, die mir auch wahnsinnig viel Spaß gebracht hat. Das Ingenieurwesen war sehr anspruchsvoll, muss ich sagen, war auch sehr schwierig für mich. Ich musste wahnsinnig viel lernen, um da durchzukommen.
Okay. Aber Sie haben das alles gemacht und geschafft.
Ja. Würden Sie jungen Leuten empfehlen, tatsächlich eine Lehre zu machen?
Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also es wird ganz oft gesagt, dass das ein guter Einstieg ist. Bei mir war es einfach notwendig, weil ich keine Hochschulreife hatte. Ich durfte nicht eine Universität besuchen, weil diese Hochschulreife nicht da war. Also ich hatte auch gar keine andere Wahl. Ich musste eben als Handwerker beginnen, um eben in dieser Zeit diese Hochschulreife nachzuholen. Ob ich das jetzt heute jedem empfehlen möchte, ja, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Also es ist schon so, es prägt einen sehr, und das Verständnis, wie ich es eben gerade angesprochen habe, wird dadurch gefestigt. Insofern würde ich sagen, ja. Aber ich frage mich heute, warum ich 2-mal studiert habe, um das zu machen, was ich jetzt mache. Weil ich nämlich das, was ich studiert habe, gar nicht mache. Also ich wäre gerne ein Star-Architekt geworden. Leider bin ich das nicht. Ich bin ein normaler Architekt. Ich bin leider kein sehr guter Architekt. Mir fehlt anscheinend die Kreativität. Das hätte ich gerne gemacht. Aber wie gesagt, ich habe was Besseres gefunden.
Das ist gut.
Okay, schön, wenn Sie das so sehen können. Ich habe ein Zitat von Ihnen. Den Baulöwen, den Sie vor Augen haben, gibt es doch nur in schlechten Filmen. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Ja, also in den Filmen sehen wir immer wieder Klischees, die es tatsächlich gar nicht gibt. Ich selbst, denke ich mal, bin in erster Linie Unternehmer und Immobilienkaufmann. So sehe ich mich. Also das, was wir in den Filmen sehen, dass der Unternehmer immer der Böse ist, der irgendwo erpresserisch unterwegs ist oder Schwarzgeld wäscht oder ganz andere schreckliche Dinge macht, das gibt es nicht.
Und der Mörder ist es dann auch noch. Im Tatort.
Ja, im Tatort, ja. Dann sind wir aber ganz tief im Fernsehen. Sie sind jetzt seit Jahrzehnten schon aktiv. Sie haben Höhen und auch Tiefen schon erlebt. Wie hat sich Ihr Blick auf die Branche, aber vielleicht auch sich selbst über die Jahre auch verändert?
Naja, also ich habe in der Tat Höhen und Tiefen erlebt, also auch ganz schreckliche Sachen in den Krisen. Ist ja jetzt schon meine 4. Krise, in der wir heute leben und in der ich heute lebe. Was ich gelernt habe, ist, nach der Krise kommt wieder ein Hoch und auch wieder ein Markt, in dem es deutlich besser geht. Man sollte Geduld haben, Ausdauer haben, nie aufgeben. Das sind so Dinge, die ich in dieser Zeit gelernt habe.
Die Frage schließt da an, welche Rolle spielen da die hanseatischen Werte wie Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein?
Naja, das Hanseatische, was für mich immer ganz wichtig war, was ich auch versucht habe, in andere Städte unterzubringen oder auch dort zu leben. Also wir sind ja in allen großen deutschen Städten tätig, ist nicht nur die Verlässlichkeit, sondern auch, dass man per Handschlag einen Vertrag machen kann. Das gab es hier früher mehr als heute, muss man sagen. Das sehe ich in anderen Städten weniger, also in Berlin eigentlich gar nicht, aber in München ähnlich wie in Hamburg. Deswegen ist ja auch München meine zweitliebste Stadt in Deutschland. Die liebste natürlich Hamburg. Aber die Verlässlichkeit und dass man eben sich darauf verlassen kann hier in Hamburg, dass das umgesetzt wird, was man auch sagt oder was man sich verspricht.
Ich finde es ganz wunderbarer Wert. Das ist toll.
Gibt es ein Bauprojekt, das eine ganz persönliche Bedeutung für Sie hat?
Also da gibt es ganz, ganz viele, muss ich sagen. Ich habe mal in irgendeinem Interview gesagt, ich bin in meinen Häusern verliebt. Das ist tatsächlich so. Aber ganz besonders verliebt bin ich gewesen oder bin ich immer noch. Das kann man ja gar nicht so. Die bleiben ja und die werden mich ja auch überleben, meine Häuser. Ist der Berliner Bogen, für den ich mal den Immobilien-Oscar bekommen habe in Cannes auf der MIPIM. Und das war für mich schon ein besonderes und aufregendes Geschichte, die mich sehr stolz gemacht hat, dass ich dort den Immobilien-Oscar bekommen habe für dieses Gebäude. Aber ich liebe natürlich auch das Finnlandhaus, in dem wir inzwischen unser Büro haben, oder das Deichtor-Center. Und ich könnte jetzt den ganzen Nachmittag Häuser aufzählen, die ich genauso schön finde.
Ich soll Sie was von meinem Sohn fragen. Sie haben in den 80ern investiert, in der Baukrise Grundstücke gekauft, 2006 für 650 Millionen verkauft. War das Strategie, war das Glück oder Weitblick?
Oh, das ist jetzt ein Thema, das uns den ganzen Tag beschäftigen könnte. Ich will jetzt mal versuchen, ob ich es etwas kürzer hinkriege. Ja, ich kaufe gerne in den Krisen. Ich baue gerne antizyklisch, was unglaublich schwierig ist und was die meisten Partner, die man braucht, um zu bauen, nicht mitmachen, wie zum Beispiel Banken. Banken können nicht antizyklisch bauen. Ja, der Verkauf für 650 Millionen Euro war für mich und auch in meiner Karriere oder meinem Berufsleben ein ganz wichtiger Punkt, weil ich schon Ende der 90er, Anfang dieses Jahrhunderts erkannt habe, dass ich Immobilien, die ich errichte, mit möglichst wenig oder gar kein Eigenkapital haben, langfristig nicht haltbar sind. Also es ist so, man baut so ein Projekt, hat es auch finanziert, ohne Eigenkapital, 100% Fremdkapital. Man hat es dann auch vermietet, das läuft ganz gut. Aber dann kommt die Phase, da wird dann das Dach erneuert, die Heizung muss neu gemacht werden, neue Fenster, ESG-gerecht zum Beispiel. Heute ein Mieter fällt aus. Und wenn man dann keine Reserven in Form von Eigenkapital hat, das in diesen Projekten steht, dann kommen sie ganz schnell an einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Und ich habe gespürt und auch für mich selbst errechnen können, dass das nicht so gut ausgehen kann. Und habe mir überlegt, was ich jetzt machen kann, auch strategisch machen kann. Strategisch war für mich es wichtig zu sagen, ich verkaufe komplett alles.
Ja.
Was ich hatte, fast alles, ein Teil, einen ganz kleinen Teil habe ich behalten, stelle mich neu auf, mache mich unabhängiger von Banken, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, so dass ich also Krisen, so wie eine Krise, wie wir sie also heute auch erleben, besser überstehen kann oder überhaupt überstehen kann. Also wenn ich meine Immobilien behalten hätte und gerade in dieser Phase zu Ende gebracht hätte oder aber auch weiter im Bestand gewesen wären, ich weiß nicht, ob ich dann noch da wäre.
Okay. Was haben Sie für sich selber persönlich mitgenommen aus der Immobilienkrise 2007, 2008?
Ja, mitgenommen habe ich vor allen Dingen das, dass nach einer Krise wieder ein Hochkommt.
Ja.
Dass man niemals aufgibt und dass man unabhängiger werden muss. Ganz wichtig, unabhängig sein gegenüber Banken und anderen Geldgebern, Fremdkapitalgebern. Gut. Und natürlich eine große Verantwortung auch hat für das Eigenkapital, das man einsetzt.
Sie haben schon eine riesige Intuition. Sie haben ja gerade auch gesagt, ich habe das gespürt.
Ja,
können Sie das näher beschreiben?
Das Gefühl, jetzt wenn so eine Krise anfängt, für das, was man gemacht hat, gefährlich zu werden. Ne? Also man bekommt plötzlich Angst, dass es irgendwie zu Ende geht. Und da kommen also ganz wilde Gedanken, was wird danach, wenn das nicht mehr weitergeht? Wie kann man seinen Lebensunterhalt verdienen oder seine Altersvorsorge? Jetzt übertreibe ich mal ein wenig, denn ich war bis 2006 selbst haftender, persönlich haftender Entwickler. Also da war keine GmbH oder eine KKG oder eine AG oder sonst sowas zwischen dem haftenden Kapital. Und das bringt schon Ängste hervor, die also nicht so ganz einfach zu bewältigen sind. Das ist alles gut gegangen, insofern freue ich mich.
Mit wem tauschen Sie sich da aus?
Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also ich könnte mich ja zum Beispiel mit Banken nicht austauschen, weil ich dazu geben würde, dass ich selbst nicht mehr an meine Projekte glaube. Das ging gar nicht, dann würde wahrscheinlich die Kreditkündigung nächsten Tag im Haus liegen. Nein, ich muss schon sagen, und darüber habe ich auch oft nachgedacht, gerade über diese Frage, ich habe die Dinge mit mir allein ausgemacht. Ich habe keinen Partner gehabt, also Geschäftspartner.
Ja.
Ich wollte auch diese Probleme, die sich natürlich immer wieder dann ergeben haben, auch nicht mit nach Hause tragen. Die sollten dort wegbleiben, macht nur Sorgen für andere. Ich muss das alleine machen. Habe ich auch alleine gemacht. Das mache ich übrigens heute auch noch so.
Immer noch so?
Ja.
Okay. Sie gelten als jemand, der Risiken nicht scheut, aber auch nicht kopflos eingeht. Gibt es Prinzipien, nach denen Sie auch Chancen und Risiken dann auch abwägen?
Naja, ich habe mal von mir behauptet, ich bin feige und mutig zugleich. Das stimmt auch. Also wenn ich erkenne, dass zu viele Risiken vorhanden sind, dann verzichte ich auch mal auf ein vermeintlich gutes Geschäft. Das habe ich oft genug getan und war auch sehr froh drüber im Nachhinein, dass ich das gemacht habe. Wenn ich aber Chancen erkenne, dann greife ich auch beherzt zu. Dann investiere ich auch in Dinge, die andere für unmöglich gehalten haben. Ich denke mal an das Projekt Berliner Tor Center, 100.000 Quadratmeter, 3 Hochhäuser in einer Krise auf einmal und zu bauen. Das hat mir also keiner so recht abgenommen und hat geglaubt, das schafft er niemals. Aber wir hatten eine Krise, die gerade zu Ende ging. Das konnte man schon spüren und erkennen. Und ich fand die Lage so attraktiv, dass ich geglaubt habe, dass das dass die Chancen hier größer sind als die Risiken. Im Nachhinein habe ich recht gehabt.
Toll.
Du hast vorher die Frage in der Schnellfragerunde weggelassen. Ich weiß nicht, ob mit Absicht. HSV-Meister oder Elbtower fertig? Was ist wahrscheinlicher?
Was wahrscheinlicher ist, HSV ist aufgestiegen, also die haben ihr Ziel erreicht, das ist fertig. Und jetzt wünsche ich mir nur noch eins, den Elbtower fertig zu bauen.
Ich würde gerne kurz beim HSV bleiben. Was bedeutet Ihnen der HSV?
Na, ich bin ein sportbegeisterter Mensch. Ich liebe Sport, vor allen Dingen Fußball, ganz klar. Der HSV ist mein Club, so sehe ich ihn. Ich bin ein großer Fan. Ich bin ja auch 5 Jahre Aufsichtsrat dieses Vereins gewesen. Habe ich wahnsinnig gerne gemacht und würde es jederzeit wieder machen, wenn ich gerufen werde. Zurzeit werde ich nicht gerufen. Insofern besteht da keine Gefahr. Der Verein wird zurzeit hervorragend geführt, hat es auch wieder in die erste Liga geschafft. Ich kann nur sagen, ich bin total begeistert, freue mich sehr und jedes zweite Wochenende gehört mir, entweder am Fernseher, wenn übertragen wird, oder im Stadion.
Sie gehen ins Stadion, ne?
Ja. Ich gehe gerne ins Stadion, ja.
Ja. Haben Sie früher selber Fußball gespielt?
Nein, leider überhaupt nicht. Ich hatte gar keine Gelegenheit, also meine Vita hat das gar nicht zugelassen. Ich bin ein Flüchtlingskind, ich bin mit 8 Jahren aus der ehemaligen DDR gekommen, musste 3 Jahre in einem Lager verbringen und war dann froh, dass ich morgens fast 20 Kilometer mit dem Fahrrad zu meinem Arbeitsplatz gefahren bin, dann abends die Hochschulreife nachgeholt. Da war ich froh, wenn ich dann um 10, halb 11 im Bett war, für Sport war keine Zeit. Ne? Am Wochenende wurde gelernt.
Ja. Gibt es Werte oder Prinzipien, die Sie jetzt auch mitgenommen haben, auch aus dem Sport, auch so unternehmerische Haltung?
Ja, der Sport und das, was ich jetzt mache, also mein Unternehmen hat vielleicht 2 Parallelen oder hat eine Parallele, besser gesagt. Sport ist ein Team. Sport, also nur wenn gewonnen wird, dann gewinnen 11 Leute. Und in der Immobilienbranche ist es ähnlich. Wir haben eine Vielzahl von Menschen, mit denen wir zusammen Projekte entwickeln und fertig bauen. Wir sind ein Team. Und wenn das Team nicht funktioniert, verlieren wir das Projekt, beziehungsweise der HSV verliert sein Spiel. Insofern habe ich das mitgenommen.
Mhm. Wer gehört für Sie alles ins Team?
Ja, bei mir ist es so, wir haben, also Immobilien zu entwickeln, ist ja ein vielschichtiger Bereich. Also da gehört ja nicht nur der Unternehmer dazu, der eine Idee hat. Also Häuser oder Grundstücke müssen angekauft werden. Dazu gehören dann Anwälte, Notare. Dann müssen Grundstücke geplant werden. Dazu gehören Architekten. Sie müssen kalkuliert werden, berechnet werden. Dazu gehören Ingenieure. Es gibt eine Vielzahl von Gutachten, die hier gemacht werden müssen. Die Verwaltung letztendlich, die ein Baurecht hin abgeben muss. Also ich könnte hier noch viel mehr der Akteure aufzählen, die da mitmachen müssen, damit ein Haus auch tatsächlich steht und vor allen Dingen gerade in der Größenordnung, in der ich auch tätig bin. Und das ist wirklich ein Riesenteam, das hier zustande kommen muss und erfolgreich sein muss.
Wie viele Mitarbeitenden haben Sie?
Ja, das will ich ein bisschen unterscheiden. Also wir sind insgesamt etwa 250 Mitarbeiter, aber in unserer Projektentwicklung sind wir etwa 80 Mitarbeiter und uns gehört eins der größten Fondshäuser in Deutschland. Das ist die Undurcia mit Sitz in Frankfurt. Die gehört 100% zur Beckengruppe. Da sind etwa 160 Mitarbeiter.
Wie muss man sich Ihren typischen Arbeitstag vorstellen, wenn es das überhaupt gibt?
Naja, typisch, ja doch, es geht schon. Also es geht wird um 6 Uhr aufgestanden. Ich versuche so gegen 8, halb 9 im Büro zu sein, was ich in der Regel auch schaffe. Er hört dann mal um 18 Uhr auf, das ist schon mal sehr früh dann, aber in der Regel hört er irgendwann zwischen 10 und 11 auf. Dann nach der Arbeitszeit gibt es dann ja immer noch die Treffen, die sehr wichtig sind. Also das berühmte Arbeitsessen mit Geschäftsfreunden, in der auch ganz viel Geschäft gemacht wird. Ich pflege das auch und da ergibt sich also auch ein großer Zusammenhang, Beziehungswert, Nähe zu denen, die da, mit denen ich zu tun habe. Also einen 12-Stunden-Tag habe ich schon täglich. Zwischen 10 und 12 Stunden arbeite ich am Tag. Sonnabends nur 6 Stunden, am Sonntag nur 2.
Aber keinen Tag ohne.
Kein Tag ohne Arbeit, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich mache auch wenig oder kaum Urlaub, wenn mal ein längeres Wochenende, ja. Oder die Familie droht endgültig die Beziehung zu mir abzubrechen, wenn ich.
Dann müssen Sie mal mit.
Dann muss ich mit.
Und wo machen Sie dann gerne Urlaub?
Naja, also ich bin wahnsinnig gerne in meinem Landhaus in Mecklenburg-Vorpommern bei Schwerin, Gut Kleefeld. Da habe ich meine Jagd, also da kann ich dann auch zur Jagd gehen. Das mache ich sehr gerne. Ich bin hin und wieder auf Mallorca, aber auch auf Sylt sehr gerne.
Wir müssen jetzt noch über den Elbtower sprechen.
Ja.
Der Podcast
wird ja auch neugierig.
Wahrscheinlich so in 8 Wochen erscheinen. Das heißt, Sie müssen jetzt schon vordenken und was, ne, Sie dürfen jetzt was sagen, was in 8 Wochen noch Bestand hat. Was ist Ihre Vision?
Meine Vision ist es, den Elbtower fertigzustellen. Ein Haus mit einer herausragenden Architektur, mit einem Nutzer, der mir vor etwa 1,5 Jahren, noch nicht ganz, 1 Jahr und ein Vierteljahr eingefallen ist. Und ich glaube, dass das, was wir da vorhaben, gerade auch mit dem Nutzer, der richtige Standort ist. Dieses Gebäude wird die Stadt sehr beeinflussen. Ich denke mal, dass mit dem, was außerdem noch rund um den Elbtower passiert, also das digitale Museum, was ja schon im Bau ist, fast fertig ist, oder aber auch die neue Oper, die Herr Kühne der Stadt geschenkt hat, wird sicherlich die Mitte, die Hamburger Mitte verschieben in Richtung Süden. Wir werden eine Kulturmeile am nördlichen Elbrand bekommen, wie es die Stadt noch nie gesehen hat. Und Deutschland freut sich darauf.
Sie sagten, ich bin kein Träumer. Wie viel Pragmatismus, aber auch wie viel Idealismus steckt in dem Projekt?
Naja, also ich bin tatsächlich kein Träumer, weil ich ja weiß, wie schwierig es ist, so ein Projekt zu errichten. Und dieses Projekt ist ja nicht nur ein Objekt, das sich ein Unternehmer ausgedacht hat, in dem Fall jetzt mal wir oder ich, sondern es ist auch ein politisches Projekt. Es steht massiv in der Öffentlichkeit. Das macht das Ganze natürlich extremst schwierig. Wir müssen hier ganz anders denken. Wir müssen hier auch ganz anders vorgehen. Wir haben ganz andere Verhandlungspartner, die wir so nicht kennen, die wir kennenlernen müssen. Und wir müssen dort Vertrauen aufbauen. Und insofern dürfte das wohl, wenn es dann tatsächlich gebaut wird von uns, das schwierigste Projekt gewesen sein, was ich jemals gemacht habe.
Wenn Kritik kommt, wie gehen Sie damit um?
Ach, damit kann ich sehr gut leben. Also die Kritik, die wir bis jetzt erlebt haben, ist zum Teil nicht qualifiziert, das muss man mal sagen. Es gibt da aus einer bestimmten politischen Ecke Kritik, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Ich kann da gar nicht drauf antworten, weil die Kritik so formuliert ist, dass man gar nicht in der Lage ist. Also ich verstehe die Kritik gar nicht. Insofern kann ich auch gar nicht antworten. Aber das, da habe ich also kein Problem, gut damit umgehen zu können.
Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig an der Stelle.
Meine Meinung ist, die Signa hat hier ein hervorragendes Projekt entwickelt. Sie haben es wirtschaftlich nicht durchsetzen können, weil sie halt schlicht die Finanzierung nicht bekommen haben und jetzt ja auch später dann in die Pleite gegangen ist. Wir wissen alle, Herr Benko sitzt im Gefängnis, schon das ist alles sehr schwierig. Aber das Projekt selbst ist ein herausragendes Projekt. Es ist zu einem Drittel fertig gebaut, im Rohbau natürlich nur. Und es wäre für die Stadt fatal, wenn sie es nicht zu Ende baut, beziehungsweise wir es nicht fertig kriegen. Das wäre für die Stadt, für mich und für jeden anderen hier in Hamburg ein großes Problem.
Das wäre ein Zeichen. Also wenn es nicht fertig gebaut werden würde, aber wenn es auch fertig ist, ist es auf jeden Fall ein großartiges Zeichen.
Ich finde, wir sollten uns schon bemühen als Hamburger, und da gibt es natürlich auch so wenig Ehrgeiz und Lokalpatriotismus, dass man das höchste Haus in Hamburg, das dritthöchste in Deutschland, direkt am Eingangstor der Stadt, das man ja mal geplant hat, das ist nicht von Signer geplant und auch nicht von mir geplant. Die Höhe und ein dominantes Gebäude ist eine Vorgabe der Stadt gewesen. Also wenn wir das nicht fertig kriegen, ist es für mich ein Armutszeugnis.
Fehlt manchmal der Lokalpatriotismus?
Bei dem einen oder anderen, bei den einen oder anderen Projekten ganz sicher, ja. Ich bin nun mal so eingestellt, das hat nicht jeder, muss vielleicht auch nicht jeder haben. Aber mir ist es schon wichtig, dass ich auch in München erklären kann, sowas kriegen wir locker hin.
Ich glaube Ihnen das sofort.
Uns haben Sie abgeholt.
Wir sind komplett dabei. Wir sind im Team Dieter Becken. Plus Elbtower, pro Elbtower.
Ja.
Was macht für Sie, Herr Becken, ein gutes Projekt aus jenseits der Rendite, wenn wir da mal von den Blick wegnehmen?
Also diese Frage habe ich oft gestellt bekommen. Ein Projekt muss für mich natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich sein, aber genauso wichtig ist es für mich, dass es sich im Kontext der Stadt einbindet. Denn Gebäude haben die Eigenart, dass ganz, ganz viele Menschen ein Leben lang, vielleicht mehrere Generationen an dem Haus, das man entwickelt hat, vorbeigehen und immer wieder anschauen müssen. Und wenn man dann ein schreckliches Haus sieht, das halt auch noch leer ist oder wie der Elbtower ein Drittel fertig ist.
Ein Rohbau.
Also das ist für mich eine ganz schwierige Situation, eine Horrorvision. Ich freue mich sehr und ich bin auch immer stolz darauf, wenn ich angesprochen werde, Mensch, da ist hast aber was Gutes geplant, was Gutes gebaut und da ist der und der Mieter drin und ich gehe da auch gern vorbei, gucke immer wieder hin. Das finde ich für mich das Richtige. So will ich es haben.
Welche Projekte fallen Ihnen da ein?
Naja, also ich habe eine Menge Projekte gebaut, die auch inzwischen einen gewissen Namen haben. Also ich denke mal jetzt an das Doppel-X-Haus. Ich weiß nicht, ob Sie das vor Augen haben. Das ist ein Haus-in-Haus-Konzept. Da haben wir ganz früh Klimaprobleme lösen wollen. Wir wollten ohne Technik und Energie kühlen zum Beispiel. Was uns auch gelungen ist, die Mieter konnten nur schlecht damit umgehen. Das ist auch wieder ein anderes Thema. Der Berliner Bogen ist natürlich schon ein wichtiges Gebäude. Für mich ist aber genauso wichtig, das Berliner Torcenter, diese drei Hochhäuser, das ehemalige Polizeipräsidium. Ich habe ja auch das neue Polizeipräsidium gebaut, was ich auch wunderschön finde und was ich sehr gut finde. Oder das Deichtorcenter, Axel Springer Platz. Also ich könnte ganz viel erzählen. Ich darf nicht vergessen das Finnlandhaus. Das finde ich auch wunderschön.
Er ist wirklich verliebt in seine Projekte.
Ja, genau.
Toll.
Aber das ist doch toll. Ich finde das super. Was würden Sie jungen Menschen mitgeben, die Verantwortung übernehmen wollen für Stadt und auch für den Wandel?
Naja, ich würde mal sagen, durchhalten, nicht aufgeben und sich quälen. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Rat in diesem Zusammenhang. Es gibt auf den Weg dahin, Verantwortung zu übernehmen, so viele Hürden, die überwunden werden müssen, so viele Hindernisse und immer wieder auch andere Angebote, die dann verführen, was anderes zu machen. Davon würde ich einfach abraten. Wenn ich mir das vorgenommen habe, würde ich es auch durchziehen. Also der Rat ist durchhalten. Kämpfen.
Aber ich finde das ganz spannend, was Sie sagen, auch quälen. Da gehört eben
leider
auch quälen
gehört das,
dazu.
Leider gehört das dazu.
Ja.
Also nicht jeden Abend Disco und weiß ich gar nicht, oder Life Balance, 25 Stunden arbeiten, Homeoffice und jeden Tag um die Alster joggen, das ist leider nicht drin.
Hatten wir gerade eben mit Michael Ehret ja auch, ne, dass die Jungen, wir pauschalisieren jetzt, aber einfach noch keine Krise erlebt haben. Und
so ist es. Also meine jungen Mitarbeiter haben das noch nicht erlebt.
Mhm.
Die wissen gar nicht, was eine Krise ist. Und wenn ich die dann erkläre, werde ich sehr ungläubig angeschaut und der eine oder andere glaubt mir auch nicht.
Ja.
Und insofern ist das wirklich ein kleines Problem. Also aus dem Sessel Verantwortung zu übernehmen, gerade auch für die Stadt zum Beispiel in der Politik oder aber auch als Unternehmer, das schaffen Sie nicht. Also da müssen Sie dann schon die Arbeitszeit einkalkulieren, die ich Ihnen hier eben gerade vorgegeben habe.
Absolut. Sie haben das ja gerade auch geschildert. Sie haben ja mit unterschiedlichsten Protagonisten zu tun. Sie haben eben auch erwähnt, dass Sie dann die Abendessen haben, die geschäftlichen. Gibt es da auch außerhalb jetzt dieser Abendessen noch so ich sag mal, Verbände, Vereinigungen, Organisationen hier vielleicht auch in der Stadt, wo sie sagen, das ist auch wichtig, dabei zu sein. Auch,
ja.
Ist ja ein Stück weit auch sehen und gesehen werden, oder?
Ja, auch das, daran nehme ich teil. Gerade heute ist für mich ein wichtiger Tag, hier an diesem Podcast teilzunehmen. Das gehört auch dazu. Es werden ja viele Menschen vielleicht auch hören.
Ganz sicher.
Also insofern mache ich natürlich da auch immer sehr gerne mit, sage auch gerne zu bei solchen Veranstalten. Bin auch sehr gerne bereit, auch hier und da mal was zu sagen oder an Panel teilzunehmen, wie heute Abend. Also das mache ich schon sehr gerne. Das wird in meinem Haus auch gepflegt und es wird auch hervorragend organisiert von einer Mitarbeiterin, Frau Binet, die das immer herausragend macht, mich auch immer gut brieft, muss ich sagen, mich auch immer pünktlich zu den Veranstaltungen bringt, also insofern.
Da freut sich Frau Binet, die uns nämlich zuhört und den Daumen hoch hält. Was bringt sie zur Ruhe? Wir hatten es schon, dass das sehr selten der Fall ist. Was bringt sie zum Lächeln, wobei sie kommen mir jetzt.
Sie lächeln die ganze Zeit.
Ich liebe natürlich meinen Job, aber ich weiß, dass Sie hören wollen, was ich außerhalb des Jobs mache. Also außer Stadion, sage ich mal, da wird dann ja auch gekämpft und gejubelt und natürlich ist man da auch traurig. Aber ich gehe wahnsinnig gerne in den Wald. Nicht nur jagen, also ich mag es einfach gerne, dort zu sein, Tiere zu beobachten, frische Luft zu tanken. Ich liebe es, am Wochenende das eine oder andere, kann ich nicht jedes Mal, aber im Wald zu frühstücken. Das ist für mich, es bringt mir wahnsinnig viel. Also mit einem Rucksack, da sind dann ganz einfaches Frühstück drin, also ein trockenes Brot, ein Stück Käse, vielleicht auch ein Stück Wurst. Das bringt mir so viel Spaß und macht mir Laune. Und am Nachmittag dann durch eine Galerie, die ich mir eingerichtet habe, meine Kunst, die ich über Jahre, Jahrzehnte eingekauft habe, zu bewundern. Und ich bewundere dann immer wieder die Maler, wie es ihr schaffen, mit Farben Dinge zu gestalten. Und es ist ja eine Kunst, 19. Jahrhundert, Realismus. Also ich kann da auch die Gesichter erkennen, nicht wie die Malerei, die im anderen Jahrhundert, also im frühen Jahrhundert stattgefunden hat, wo die Gesichter vielleicht nur ein Kreuz sind oder sowas. Also da begeistere ich mich sehr. Und das bringt mich zur Ruhe. Entspannt mich, baut mich wieder auf. Ich kann Kraft tanken für den nächsten Tag.
Also Sie brauchen jetzt nicht totale Action und Adrenalin, sondern eher mehr alleine dann wahrscheinlich die
Zeit. Ich habe jeden Tag Action.
Ja.
Also das brauche ich jetzt am Wochenende überhaupt nicht.
Brauchen Sie nicht. Wenn Sie auf Ihre Laufbahn bisher zurückblicken, gab es einen Moment, der Sie richtig stolz gemacht hat? Ich weiß, jetzt kommt, wenn der Elbtower fertig wird. Aber
nein, ich sag mal was anderes. Also, das haben Sie ja am Rande gerade mitbekommen. Ich habe es nur kurz erwähnt. Wie gesagt, ich hatte nicht die Möglichkeit, Abitur zu machen oder eine mittlere Reife zu machen. Ich habe also Maurer gelernt und habe in dieser Lehrphase und auch in der Gesellenzeit natürlich davon geträumt, ein Studium abschließen zu können. Das war für mich ein unglaublicher Traum und auch ein Antrieb, der sehr, sehr heftig war, das muss ich sagen. Und als ich dann meine erste Diplomsrolle übergeben bekommen habe, war ich unglaublich stolz.
Das glaube ich Ihnen. Das kann ich mir vorstellen.
Da war ein Lebenstraum, der in Erfüllung ging. Ja. Gut, dass sich das dann so entwickelt, wie sich das bei mir entwickelt hat, das wusste ich zu der Zeit natürlich nicht. Konnte man ja nicht. Und freue mich dann aber auch, dass es so positiv weitergegangen ist, wie es weitergegangen ist.
Ja. Ja, Sie haben da viel für getan, ne?
Ja.
Sie haben da wirklich, das, was Sie jetzt geschildert haben, wirklich, wirklich viel für getan. Respekt, Herr Becken.
Dankeschön.
Ganz toll.
Wunderbar. Also ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, weil
mich begeistert, wie man
aus sich selbst heraus, und weil Sie haben ja auch gesagt, Sie haben die Dinge mit sich selbst ausgemacht.
Ja.
Ne?
Ja. Und auch keine Hilfe gehabt in meiner Selbstständigkeit. Also ich hatte nicht den reichen Onkel in Amerika, der war leider nicht vorhanden. Der Vater war nicht mehr im Haus, zwei Geschwister, Mutter. Und das musste man dann alles aufbauen, ne? Und mit nichts, mit gar nichts.
Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen daran haben teilhaben lassen.
Sehr gerne. Ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne.
Danke für Ihre Offenheit. Ich bin sehr beeindruckt.
Dankeschön.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Okay.
Auf Wiederhören.
Bis dann.
Vielen Dank.
Sphärraum Talk,
der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.